Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Kühler ein. Herzlich willkommen zu den Kulturfragen. Mit einem Fest der Demokratie wird in der kommenden Woche das Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949, vor 75 Jahren, erinnert und gefeiert. Am 8. Mai verabschiedet, am 23. erlassen, am 24. in Kraft getreten. Nun wird unsere Demokratie gegenwärtig ja einigen Zumutungen ausgesetzt. Sie wird bedrängt von außen, von innen, durch Kriege, Klimakatastrophen, Pandemien. Und von innen vielleicht durch Demokratieskepsis, durch Populismus, Autoritarismus, antidemokratische Einstellungen. Der Gaza-Krieg, der sogenannte, hat zu anfänglich zögerlichen Solidarisierungen mit Israel nach dem Attentat der Hamas geführt. Inzwischen hat es viele Demos gegeben, pro-palästinensische, auch Hochschulprotestcamps mit teilweise antisemitischen Parolen, aber nicht immer. Und seit dem 7. Oktober haben die antisemitischen Straftaten zugenommen. Wir wollen darüber sprechen, was bedeutet das alles für die Demokratie in diesem Moment, wo wir an 75 Jahre erfolgreiches Grundgesetz erinnern. Das möchte ich tun mit Dr. Samuel Salzborn. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und seit 2020 Ansprechpartner des Berliner Senats zu Fragen des Antisemitismus. Tag, Herr Salzborn, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schönen guten Tag und sehr gern.
Die Bundestagspräsidentin, Sie erinnern sich, die sprach im Dezember letzten Jahres bei der Demo Nie wieder jetzt davon, dass ihr zu viele Bürger zu leise seien im Kampf gegen Antisemitismus. Dann gab es im März die großen bundesweiten Demos. Alle waren ganz glücklich und dachten, Mensch, die Deutschen gehen für die Demokratie auf die Straße. Es war ein bisschen auch eine Reaktion auf das Potsdamer Treffen von AfD-Politikern mit Identitären, die da über so Ausweisungen rumgesponnen haben. Sind das nicht eigentlich doch recht ermutigende Zeichen für das, was wir eine wehrhafte Demokratie nennen? Oder sehen Sie das anders? Ich frage, weil Ihr jüngstes Buch nämlich die Frage stellt, wehrlose Demokratie.
Also ich denke zunächst mal, man muss das auf verschiedenen Ebenen beantworten, dass Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus demonstrieren und da sich klar gegen positionieren, ist absolut zu begrüßen. Gleichwohl war das ja nach dem antisemitischen Terroranschlag der Hamas im vergangenen Jahr in Bezug auf Antisemitismus etwas leiser. Also das heißt, es gibt hier schon mal ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft, was die Bedrohungsgefahr Wahrnehmung letzten Endes angeht. In Bezug auf Antisemitismus gibt es einen politischen Konsens. Wir haben auch Versammlungen gehabt, wo Vertreterinnen und Vertreter aller demokratischen Parteien, der Kirchen, der Gewerkschaften, von Unternehmen und so weiter beteiligt gewesen sind. Aber das hat eine sehr, sehr geringere oder viel geringere Resonanz. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere Seite, die man sehen muss, ist ja auch die Frage, inwiefern folgt eigentlich auf einen zum Glück existierenden, klaren politischen Konsens gegen Antisemitismus auch konkretes politisches Handeln? Also folgen auf die richtigen, wichtigen und unverzichtbaren Worte dann auch konkrete Taten im Kampf gegen Antisemitismus? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich stellen muss. Und dafür muss man darauf schauen, einerseits, was für Instrumente sind vorhanden und inwiefern sind die wirklich im proklamierten Sinne wehrhaft oder, und das wäre mein Blick auf den Gegenstand, an vielen Stellen nicht auch wehrlos aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, darüber wollen wir sprechen, über Ihre Diagnose. Der Wochenzeitung Die Zeit gegenüber haben Sie im Februar von verhetzter Stimmung und Ängsten jüdischer Studierenden an Berliner Universitäten gesprochen. Insbesondere nach den Vorkommnissen an der Freien Universität. Ist das schon antisemitische Radikalisierung?
Das ist schon lange antisemitische Radikalisierung. Die fängt ja nicht vor wenigen Wochen oder ein, zwei Monaten an, sondern die fängt massivst seit dem 7. Oktober an. Wir haben massive volksverhetzende Versammlungslagen seither, kontinuierlich Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, massive Angriffe auf Medienvertreterinnen und Vertreter. Wir hatten in Berlin einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Wir haben Gewalttaten, die eklatant in die Höhe geschnellt sind bei Versammlungen, also Demonstrationen, aber auch in anderen Zusammenhang. Jüdische Wohnhäuser in Berlin wurden markiert, also offensichtlich als Angriffsziele herausgestellt. Und in dieser Linie stehen im Prinzip auch die Versuche von israelfeindlicher Seite, die Stimmung an den Universitäten zu eskalieren, sozusagen die Verhältnisse in den USA zu plagiieren und damit eigentlich etwas zu machen, was man sagen muss, neben der harten Auseinandersetzung auf der Straße, die Antisemiten und Israelfeinde suchen und auch weiterhin suchen, geht es hier eben eher um den weicheren Raum, Hochschulen und Universitäten, oder auch Kunst- und Kultureinrichtungen, also eben diejenigen, die eigentlich die Orte von Pluralismus und Aufklärung sind und die ein Stück weit weit weniger vorbereitet sind auf eine solche Form von antisemitischer Eskalation, auch wenn mittlerweile die Reaktionen erfreulicherweise sehr klar ausfallen.
Ist da inzwischen in dem letzten halben Jahr oder einem Jahr ein Konsens aufgekündigt worden?
Also wir erleben tatsächlich und im Prinzip seit 9/11, also schon seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass der Hass auf Israel, israelfeindlicher Antisemitismus so eine globale Integrationsideologie geworden ist. Das heißt, politische Spektren, die ansonsten sich zutiefst verfeindet gegenüberstehen, nehmen wir etwa Rechtsextremisten und Islamisten, nehmen wir auch die extreme radikale Linke, dass die in dieser Frage beim Hass auf Israel, beim Antisemitismus gemeinsame Sache machen und zwar nicht nur weltanschaulich verbunden sind, sondern eben auch immer wieder auch gemeinsam auf den Straßen und auf den Plätzen anzutreffen sind. Und das ist, glaube ich, der eine Teil der extremen Radikalisierung. Der andere ist eben, wie stark und wie wehrhaft ist die Demokratie gegen solche Kräfte letzten Endes dann auch so vorzugehen, dass Antisemitismus tatsächlich nachhaltig bekämpft wird. Und insofern der Konsens gegen Antisemitismus, der ist politisch nach wie vor vorhanden, aber es bröckelt immer mehr aufgrund dieser massivsten Angriffe, die erfolgen von antisemitischer Seite und die in eine Form von Dauereskalation letzten Endes hinein sich bewegen, bei der eben Antisemitismus über den Umweg des Hasses auf Israel, aber auch ganz offen und direkt immer sagbarer wird, weil er schlicht und ergreifend andauernd wiederholt wird. Und im Unterschied zu dem, was behauptet wird, man könne seine Meinung nicht frei äußern, passiert das ja permanent. Es passiert in sozialen Medien, es passiert bei Versammlungen. Es ist sozusagen eine Dauerberieselung mit antisemitischem Hass. Und das hat dann eben auch Folgen auf andere Menschen, die vielleicht in diesem Bereich bisher noch nicht so eine große Sensibilität hatten oder vielleicht auch aufgrund eigener Biografien auch die Formen von sozusagen latentem Antisemitismus auch in sich tragen.
Wie stark, wie wehrhaft ist die Demokratie, fragen Sie. Wir werden versuchen, im zweiten Teil darauf eine Antwort zu finden und ich werde uns beide daran erinnern, was Sie da gerade gesagt haben. Lassen Sie uns noch ein bisschen beschreiben. Ich habe Ihr Buch gelesen und wir sprechen mit Blick auf das Jubiläum des Grundgesetzes über den Kern dieser, man kann durchaus sagen, antinationalsozialistischen Verfassung. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass am 23. Mai 1949 es immerhin der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer war, der gesagt hat, Zitat, wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute mit dem Ablauf dieses Tages das neue Deutschland entsteht. Verstehe ich Sie richtig und Ihr Buch, wenn Sie sagen, Judenschutz ist Demokratieschutz oder andersrum formuliert, Judenhass ist Demokratiehass?
Also Antisemitismus, Hass auf Jüdinnen und Juden ist auch Hass auf die Demokratie und der Schutz von Jüdinnen und Juden, da würde ich an der Stelle vielleicht begrifflich ein Stück weit stocken, weil Jüdinnen und Juden in Deutschland sind einfach deutsche Bürgerinnen und Bürger und es ist die Pflicht des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, eben dann damit auch ganz selbstverständlich jüdische Bürgerinnen und Bürger. Das ändert aber nichts daran, dass Antisemitismus immer ein Angriff auf die Demokratie in ihren Wesenskernen ist, im Übrigen nicht nur auf die bundesdeutsche, sondern generell auf die Demokratie. Und das hat was damit zu tun, wie das antisemitische Weltbild letzten Endes funktioniert. Das ist Hass auf Jüdinnen und Juden, aber es ist noch weitaus mehr. Es ist ein Weltbild, das sich gegen das Abstrakte wendet und das quasi immer versucht, durch Projektionen, durch Verschwörungsmythen, irgendwelche konkret Verantwortlichen zu finden, die dann entsprechend diskriminiert oder verfolgt werden. Und der Schlüssel für die Demokratiefeindlichkeit ist diese Frage des Abstrakten. Also das heißt, Antisemitismus rebelliert immer gegen Abstraktion. Das sehen wir etwa bei Antisemitismus im Bereich des Finanzwesens sehr, sehr deutlich. Das sehen wir aber auch in anderen Bereichen. Denken wir etwa an die Pandemie zurück und daran, dass hier auch Corona-Leugner mit massiven antisemitischen Parolen unterwegs waren. Auch eine Pandemie, wie historisch die Pest, ist was sehr Abstraktes. Das können wir nicht sehen, das können wir nicht greifen. Und die Demokratie, der moderne Rechtsstaat, die moderne Rechtsordnung ist quasi letzten Endes eine herausragende Abstraktionsleistung, weil es nicht um personale Verhältnisse geht, sondern eben um abstrakte Rechtsverhältnisse, abstrakte Rechtsgleichheit. Und insofern ist die Demokratie als ein abstraktes, gleiches und freiheitsorientiertes System damit immer auch strukturell im Visier von Antisemitinnen und Antisemiten. Und ja, insofern ist Antisemitismus auch immer Demokratiefeindschaft.
Zur Demokratieentfaltung zählt die Judenemanzipation. Die Judenemanzipation zählt zur Demokratieentfaltung. Kein geringerer als einer der Väter der Germanistik. Jakob Grimm war es, der in der Frankfurter Paulskirchenversammlung sagte, das deutsche Volk ist ein Volk von Freien. Kein geringerer als Heinrich Heine schreibt 1829, bevor er übrigens Deutschland verlässt und dann bis zum Lebensende in Paris bleibt. Was ist die große Aufgabe unserer Zeit? Die Emanzipation. Nicht bloß der Irländer, der Griechen, der Frankfurter Juden, der westindischen Schwarzen und solchermaßen gedrückten Volkes. Es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich Europas. Judenemanzipation gehört zur Demokratieentfaltung. Fehlt die, entfaltet sich die Demokratie nicht.
Also ich glaube, die Geschichte der Nationenwerdung, der deutschen Nationenwerdung, ist zunächst mal auch eine, die sich ganz oft über Feindschaft begründet hat. Also das heißt, über beispielsweise Feindschaft gegen Frankreich begründet hat und über Abgrenzung, also ganz, ganz stark negativ, integrativ formuliert wurde und dabei auch mit massiven antijüdischen, antisemitischen Anleihen operiert hat. Ja, also das heißt, das, was wir oder was die Soziologen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno Dialektik der Aufklärung genannt haben, zeigt sich letzten Endes quasi hier auch wie unter einem Brennglas. Also das heißt, dass eben die Emanzipation aller, wie Sie gerade zitiert haben, oftmals mit vielen Ausklammerungen verbunden war. Denken wir auch etwa an die Nichtgleichstellung der Frauen. Denken wir ganz lange auch im internationalen Kontext an den Ausschluss von Sklaven oder anderen, aber eben auch von Jüdinnen und Juden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für die Realgeschichte und damit die historische Entwicklung eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Also die Tradition des Antisemitismus ist in die deutsche Nationenwerdung und Nationalgeschichte eben auch unmittelbar eingeschrieben und muss eben dann auch immer wieder durch emanzipative Bewegungen, die von fortschrittlichen Kräften, aber auch nicht zuletzt auch immer wieder von Jüdinnen und Juden getragen worden sind, nach und nach erkämpft werden, bis wir zu einer tatsächlichen Form von bundesdeutscher Demokratie kommen, wie wir sie heute kennen, bei der eben tatsächlich diese Rechtsgleichheit entsprechend dem eigentlichen universalistischen Anspruch dann auch als verfassungsrechtliche Praxis umgesetzt ist.
Ja. Rechtsgleichheit ist ein gutes Stichwort, denn da legen Sie, glaube ich, auch viel Wert drauf zwischen Verfassungsnorm, also den Grundrechtsartikeln und Verfassungswirklichkeit. Da ist dann immer nochmal ein Unterschied und oft auch ein langer Weg, ne?
Ja, in der Tat. Also die Begriffe Verfassungsnorm, Verfassungswirklichkeit stammen ja eigentlich aus der Weimarer Staatsrechtslehrerdebatte, wie die historisch hieß. Und die sollten eben herausstellen, dass es auf der einen Seite gibt es eine Verfassung oder wir können es auch einfacher machen, es gibt geschriebene Gesetze. Und die Frage ist, wie ist die Normakzeptanz, wenn wir es rechtssoziologisch betrachten wollen? Also in der Verfassungswirklichkeit, wie leben die Menschen damit? Akzeptieren die das? Gehen die damit um? Und inwiefern wird es dann in der vermittelnden Dimension, etwa durch Rechtsprechung, tatsächlich auch miteinander in Kohärenz gebracht. Also das heißt, die Norm ist das eine, das andere ist die Frage des gesellschaftlichen Umgangs und dazwischen steht letzten Endes Rechtsinterpretation, Rechtsauslegung und Rechtsdurchsetzung und das sind immer auch Spannungsverhältnisse und wir erinnern uns in der Weimarer Republik ja gerade von Rechten, von nationalsozialistischen Denkern wie Carl Schmitt, dann eben auch in Stellung gebracht, die sogenannte Verfassungswirklichkeit gegen die Norm, also zu behaupten, die Norm würde nicht dem genügen, was dann das deutsche Volk wolle, das ist ein mystischer, letzten Endes nicht mit Inhalt rational füllbarer Begriff, aber auch das sind eben auch immer wieder Versuche und die erleben wir auch heute, wenn Antisemiten für sich proklamieren, ihre Meinungsfreiheit, ihre Kunstfreiheit oder anderes werde eingeschränkt. Das ist auch eine Variante, wo man versucht, rhetorisch die Norm, das Gesetz, das Verfassungsprinzip zu nutzen, um eigentlich ein ganz anderes Ziel, nämlich den offenen antisemitischen Hass artikulieren zu können und damit wieder, wie im Weimarer Kontext im Übrigen, die Instrumente der Demokratie im Kampf gegen die Demokratie in Stellung zu bringen.
Ich hatte vorhin angekündigt, dass wir im Verlauf des Gesprächs auch gucken wollen, ob wir ein paar Antworten kriegen auf so ein paar Fragen, die Sie schon gestellt haben. Dazu zählt, dass wir seit 2018 einen Bundesbeauftragten für jüdisches Leben und für Antisemitismusbekämpfung haben. Wir haben auch einzelne Landesbeauftragte mit Frau Leutheusser-Schnarrenberger, eine Prominente in Nordrhein-Westfalen. Man könnte andere nennen. Sie sind beim Berliner Senat seit 4 Jahren dafür zuständig. Das ist ein junges Politikfeld, was aber eigentlich heute nicht mehr wegzudenken ist.
Ich hoffe, dass Sie recht haben, dass das Politikfeld nicht wegzudenken ist, aber Sie haben auch auf jeden Fall recht damit, dass es sehr, sehr jung ist und das mag irritieren, weil man ja oft landläufig hört, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus schon so lange erfolgt sei. Das ist mitnichten der Fall. Wir haben keine 10 Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik einer professionellen Auseinandersetzung und das mache ich gerne oder würde ich gerne an dem Begriff der Resortierung festmachen. Also das heißt, wenn ein Ressort, wenn eine Zuständigkeit, eine Verantwortung staatlicherseits auf Bundes- oder Landesebene eingerichtet passiert ist, dann gibt es eben auch die Verpflichtung und Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben eine lange Geschichte, wo viele engagierte Menschen, jüdische, nicht-jüdische Bürgerinnen und Bürger, gegen Antisemitismus gekämpft haben, sei es parlamentarisch, sei es auch außerparlamentarisch, in unterschiedlichsten Orten und in unterschiedlichsten Bereichen. Aber der Staat, die Bundesrepublik und die Länder nehmen diese Verantwortung tatsächlich systematisch erst seit dem Zeitpunkt wahr, in dem das Themenfeld als eine verpflichtende Aufgabe festgelegt ist. Und das fundamentalisiert sich letzten Endes genau in der Einrichtung auch solcher formalisierten Zuständigkeiten.
Lassen Sie uns in den Blick nehmen, wie man vielleicht was dran tun kann. Ich lese bei Ihnen, dass Sie vielleicht nicht zwingend bestehendes Strafrecht verschärfen wollen, das ist ja immer so ein beliebtes Ding, sondern das, was da ist, ich benutze Ihre Worte, besser ausschöpfen, besser konkretisieren und erweitern.
Wir haben Normen, die im Grundsatz dazu taugen, den Kampf gegen Antisemitismus zu führen. Allerdings wird der Antisemitismus in vielen Bereichen nicht explizit genannt. Und das heißt, dieses Bewusstsein, das historisch bei Initiierung des Grundgesetzes und auch in der ersten Zeit danach da war, dass wir eine gegen den Nationalsozialismus gerichtete Verfassung haben, dass, wenn es um das Thema Rassismus geht, damit eigentlich Antisemitismus gemeint
war. Das war der Irrglaube, dass im Moment des Inkrafttretens des Grundgesetzes Geschichte sei. Das war der Irrglaube. Zu glauben, der läge jetzt hinter uns, wir wären in einer postnarzistischen Gesellschaft, die das alles nicht mehr kennt und nicht mehr beachten muss.
Naja, die Meinungsumfragen in den ersten Jahren und auch ersten Jahrzehnten in der Bundesrepublik zeigen, wir haben Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu Antisemitismus, die gehen in die 60, 70, 80%. Wir haben große Kontinuitäten im Personal, also nicht nur Personen aus dem Widerstand mitnichten, sondern vor allen Dingen alte NS-Funktionseliten sind auch die Funktionseliten der jungen Bundesrepublik. Und insofern war der Antisemitismus in keiner Weise Geschichte, aber es war klar, das ist der Konsens, gegen den man sich zunächst mal richtet. Das hat sich aber über die Jahrzehnte hinweg, ich möchte sagen, verschliffen. Also das heißt, das Bewusstsein darüber, was bestimmte Grundnormen, was Verfassungsnormen, was bestimmte Rechtsformulierungen bedeuten, das ist letzten Endes verschliffen. Und deswegen würde ich sagen, wir haben ein Grundgerüst, aber es bedarf an vielen Stellen der expliziten Konkretisierung. Das heißt, sowohl verfassungsrechtlich wie einfach gesetzlich muss an den Stellen, an denen es notwendig ist, Antisemitismus und die Bekämpfung von Antisemitismus auch explizit ausdrücklich genannt werden. Und man darf nicht mehr so tun, als sei das so mit gemeint. Weil wenn man in der Praxis schaut, immer dann, wenn etwas mit gemeint ist, dann fällt es am Ende unter den Tisch. Und das ist, glaube ich, das Schlüsselproblem, was vor allen Dingen quasi in Konkretisierung besteht, was aber nicht heißt, dass an bestimmten Stellen auch Ergänzungen oder auch Schärfungen geboten sein können.
Auf den Kopf zugefragt, wehrhaft ist die Demokratie also erst dann, Herr Salzbaum, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn der staatliche Kampf gegen Antisemitismus entschiedener geführt wird und auch seinen Niederschlag findet, beispielsweise nicht nur in Verwaltungsvorschriften, sondern in Landesverfassungen.
Ja, absolut. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir haben einige Bundesländer, die das auch angepackt haben, die das in den Landesverfassungen verankert haben. Und ich glaube, das Zentrale ist dabei vor allen Dingen der Ansatz, man muss den Kampf gegen Antisemitismus zur Staatszielbestimmung machen. Manche Menschen sagen dann immer, naja, das ist Symbolpolitik. Aber das ist mitnichten Symbolpolitik. Wenn der Staat sich verpflichtet, gegen Antisemitismus vorzugehen, heißt das nämlich als Staatszielbestimmung, dass dann in den Ländern oder auch im Bund, je nachdem, wo man eine solche Regelung erweitert oder sich letzten Endes auch vorstellen kann, in allen Bereichen das mit abwägen muss, wie andere Staatszielbestimmungen auch. Und das heißt, wir brauchen diese normative Klarstellung. Wie gesagt, der Geist der Verfassung, wie man ideengeschichtlich sagen könnte, ist klar gegen Antisemitismus gerichtet, aber er ist es eben nicht im Wortlaut und damit ist er unscharf geworden und deswegen brauchen wir unbedingt das Staatsziel Antisemitismusbekämpfung.
Wir haben sowas in Sachsen-Anhalt, wenn ich es richtig weiß, seit 1992, in Hamburg, in Bremen, Sie wissen es besser, in noch ein paar weiteren, aber in den meisten Ländern eben nicht. Und Sie empfehlen, da nachzubessern.
Genau, also nach meinem Kenntnisstand sind es aktuell 4 Bundesländer, die das in ihren Verfassungen verankert haben. Übrigens auch nicht alle als Staatszielbestimmung, sondern zum Teil auch im Grundrechtekatalog. Das hat, wie die rechtswissenschaftliche Forschung gezeigt hat, durchaus den einen oder anderen Nachteil, wenn es kein Staatsziel ist. Aber ich bin der festen Überzeugung und wir haben ja auch zusammen mit Senatorin Kissel-Teppe vor einiger Zeit einen Vorschlag haben wir vorgelegt, wie das konkret für Berlin aussehen könnte und damit auch einen konkreten Formulierungsvorschlag gemacht, der auch nochmal die Brücke schlägt, dass staatliche Verpflichtung der Kampf gegen Antisemitismus Antisemitismus ist in Verbindung auch mit dem Themenfeld gegen eine Verherrlichung und Glorifizierung des Nationalsozialismus zu gehen. Also hier auch den Grundgedanken der Verfassung, der bundesdeutschen Verfassung mit integriert. Diese grundsätzliche Stoßrichtung gegen den Nationalsozialismus mit der Konkretisierung entsprechend als einen Vorschlag verbunden, der momentan auch im Land Berlin zumindest gerade auch in der entsprechenden Diskussion ist. Unser regierender Bürgermeister tritt auch stark dafür ein und wir werden sehen, was die Entwicklung da in nächster Zeit bringt. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn es in anderen Bundesländern auch entsprechende Debatten gibt. Ich glaube zum Beispiel, mein bayerischer Amtskollege Herr Spänle hat in Bayern das auch kürzlich auf die Agenda gesetzt und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentliches Instrument, Staatsziel Antisemitismusbekämpfung im Rahmen der Landes- und möglicherweise vielleicht auch der Bundesverfassung.
Ich höre daraus, dass Ihnen die noble Innenministerkonferenz mit Ihrer Arbeitsgruppe da vielleicht ein bisschen zu wenig ist? Oder sollten die Betätigungs- und Vereinsverbote für Hamas, Samidun, Hirak und so weiter mehr und besser genutzt werden?
Also ich glaube, das sind zwei Themen, die auf einer unterschiedlichen Ebene liegen. Die Innenministerkonferenz hat ja sehr stark auch mit ganz, ganz konkreten Fragen zu tun. Die Frage der Verbote, der Verbotsverfügungen, seines Vereinsverbote oder Betätigungsverbote liegt ja nicht in der Zuständigkeit bei der Innenministerkonferenz, sondern beim Bundesinnenministerium. Ich halte diese Verbote für extrem wichtig. Ich habe das auch unmittelbar nach dem 7. Oktober gesagt, dass es absolut notwendig ist. Es hat ein bisschen länger gedauert, als es wünschenswert gewesen wäre. Und warum sind solche Verbote wichtig? Weil, stellen wir uns vor, es gibt eine Demonstration, es gibt eine Besetzung eines Hörsaals oder ähnliches. Auf die Idee kommt ja normalerweise nicht ein einzelner Mensch, der plötzlich denkt, ach ja Mensch, ich könnte jetzt mal eine Demo machen. Es geht um Strukturen, es geht um organisatorische Strukturen, um Vernetzungen, die das planen, organisieren, koordinieren, Demoparolen vorgeben, Personen ansprechen, agitieren, entsprechende Verhetzungsparolen vorgeben. Das sind immer organisatorische Strukturen und deswegen muss man die auch mehr in den Blick nehmen. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, so richtig und notwendig und überfällig die Verbotsverfügungen gegen Hamas und Samidun in Deutschland gewesen sind, das kann nicht und darf nicht das Ende sein. Die Innenministerin hat am 9. November vergangenen Jahr gesagt, ihre Behörde arbeite mit Hochdruck an der Prüfung weiterer Verbote. Ich kann zumindest sagen, ich warte quasi darauf nach wie vor mit einer gewissen Dringlichkeit, weil ich glaube, die Strukturen, die wir jetzt erleben, sind auch organisatorische Strukturen. Die Sicherheitsbehörden müssen beantworten, wer die federführenden Kräfte sind, aber wir brauchen weitaus mehr an Vereins- und Betätigungsverbote, um hier letzten Endes die Strukturen des Antisemitismus einfach auch zu schwächen, weil der einzelne Antisemit ist immer noch schlimm und ein Problem, aber er wird vor allen Dingen dann in Form von Eskalation und Radikalisierung im handgreiflichen Sinne gefährlich, wenn er mit Strukturen verbunden ist, die das Handeln koordinieren und umsetzen. Und hier muss die Demokratie weiter wehrhaft sein und vor allen Dingen auch die Ankündigungen, die aus dem Bundesinnenministerium kommen, hier auch mit Taten versehen.
Fürchten Sie so etwas wie die Wiederkehr eines Vergessens oder einer Schuldabwehr? Ich bin Kind der 60er Jahre und ich erinnere mich an die Geschichtslügen der 60er. Und eine von denen war, einmal muss Schluss sein.
Naja, das ist nicht weg. Wir haben in aktuellen Einstellungsuntersuchungen der letzten Jahre, sehen wir immer wieder, dass genau diese Forderungen 40-45% der Menschen in Deutschland erheben. Das sind nicht alles Menschen mit geschlossenem antisemitischen Weltbild, aber sie sind eben mit solchen Positionen nach wie vor verbunden. Das heißt, es ist nicht weg gewesen, aber wir erleben jetzt eine nachhaltige Mobilisierung. Also wenn wir an die Documenta denken, ja, also wer sich diese Kunstwerke angeschaut hat, wird sehen, da ist nichts verstellt, da ist nichts chiffriert, das ist unmittelbarer, ganz offener, völlig eindeutig erkennbarer Antisemitismus. Dafür braucht man kein Unistudium, dafür braucht man quasi im Prinzip nahezu keine Kompetenzen, um zu sehen, das ist glasklarer Antisemitismus, im Übrigen interessanterweise auch massivst verbunden mit Homophobie, aber das nur am Rande bemerkt. Das mobilisiert antisemitische Ressentiments und wir dürfen auch nicht vergessen, das Milieu, in dem Antisemitismus dann auch, wenn man so diese Formel und diese Floskel gebrauchen möchte, salonfähig wird, war historisch das gesellschaftlich-kulturelle Milieu. Nicht umsonst hat die Historikerin Schulermit-Volkoff bei ihrer Untersuchung über das Kaiserreich schon geschrieben, Antisemitismus ist ein kultureller Code. Also eine Form, die ganz stark auch mit Emotionen verbunden ist, mit Affekten, bei denen es eben nicht um Kognition geht, nicht um den Verstand. Fakten interessieren sozusagen in dem Zusammenhang sowieso nicht. Und das heißt, diese kulturelle Mobilisierung ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr einer weiteren Verselbstständigung und damit auch einer weiteren offenen Artikulation von latent vorhandenen Ressentiments, bei denen sich eben zunehmend mehr Menschen trauen, sie laut zu sagen. Und wer es laut sagt, ist unter Umständen auch nur noch 1, 2, 3 oder 4 Schritte davon entfernt, das auch mit weiterer Eskalation etwa in Form von Gewalt zu verbinden.
In den Kulturfragen Samuel Salzborn. Er lehrt Politikwissenschaft in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, ist Ansprechpartner des Berliner Senats zu Antisemitismusfragen. Und wir haben gesprochen über die wehrhafte Demokratie oder auch die wehrlose und Maßnahmen und Ideen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Salzborn, dass Sie heute unser Gast waren. Nach uns, wie gewohnt, die Sendung Kultur heute. Und durch diese Kulturfrage führte Michael Köhler.